Breitband-Topic.
Das Buch Cybris, was ich im Literaturspiegel besprochen habe und das es ja nicht gibt, wie man hier jetzt auflösen kann, das hat eigentlich mehr als einen Grund, dass das überhaupt so entstanden ist.
Das sagte der Blogger und Buchautor Sascha Lobo uns von Breitband und nicht nur uns, sondern gestern auf der Buchmesse in Frankfurt quasi allen. Sein Komplize beim Spiegel war der Redakteur Volker Weidermann. Gemeinsam also hieften sie eine Fake-Rezension in die Literaturbeilage des Spiegels Ende September.
Ja, und nur sehr, sehr wenigen ist das vorab aufgefallen. Eine Enttarnungsmöglichkeit wäre allerdings auch schon der Verlag selbst gewesen. Der heißt nämlich Verlag der Illusion und der hat natürlich auch eine eigene Webseite. Die Autorin hat auch einen Twitter-Account. Der Fake ist also bis ins Detail geplant und durchdacht. Auf der Verlagsseite steht dann zum Beispiel, Zitat, wir sind ein Wiener Verlag, der sich auf das Übersetzen und Verlegen amerikanischer Underground-Literatur spezialisiert hat. Deutsche Literatur verlegen wir grundsätzlich nicht, weil es keinen deutschen Underground gibt, der diese Bezeichnung verdient hätte.
Ja, vielleicht gibt es ja doch diesen deutschen Underground, zumindest den Fake Underground. Jetzt ist es also offiziell alles ausgedacht und Sascha Lobo sagte Breitband zu den Gründen für diesen Rezensionsfake.
Natürlich ging es mir auch um die Parodie. Ja? Also natürlich ist das auch ein kleiner Seitenhieb, ein Spott an Literaturrezensententum. Und ich glaube, das ist gut, dass man da sich selber immer wieder auf den Prüfstand stellt, um jetzt auch nochmal eine Phrase zu benutzen und sich zu überlegen, ob tatsächlich die klassische Rezension, wo ich das Muster ja nur wenig überdreht habe, es gibt ja Rezensionen, die tatsächlich so sind, ob die beste und schönste Beschäftigung ist mit einem Roman. Da kann man ganz geschmäcklerisch rangehen und das ganz anders betrachten, als ich das tue, aber ich glaube, Ritualisierung ist bis zu einem bestimmten Punkt ein essentieller Bestandteil der Kultur und ab einem bestimmten Punkt ist fast verpflichtend der Bruch eben dieser Rituale. In den 90er Jahren gab es in Berlin eine kleine, wahnsinnig interessante und unterhaltsame Künstler-Community von ein paar Kanadiern, die, glaube ich, alle Gordon hießen mit Vornamen. Und diese Leute haben einen neuen Begriff erfunden, der dafür fantastisch passt. Der Begriff heißt Irritainment und ist natürlich die Mischung aus Irritation und Entertainment. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht das auch, sowohl die Rezension als auch das Buch. Und das Irritainment natürlich mal mit einem Seitenhieb und einem Nadelstich um die Ecke kommt, das versteht sich fast von selbst.
Ein Moment der irritierenden Unterhaltung ist das also, was Sascha Lobo uns da beschert hat und uns damit auch zurückgeworfen hat auf die Frage nach dem Sinn bzw. Unsinn der Rezension an sich, gerade im sogenannten digitalen Zeitalter, wo ja jeder bewerten und kritisieren kann.
Ja, genau darüber habe ich mit Thierry Chervel gesprochen. Das ist der Gründer des Online-Kulturmagazins perlentaucher.de und ich habe ihn zunächst gefragt, was ist denn Ihrer Meinung nach überhaupt eine gute Rezension?
Eine Rezension sollte natürlich versuchen, den Inhalt eines Buchs wiederzugeben und dann die Meinung des Rezensenten zu artikulieren. Das muss nicht unbedingt, die guten Rezensenten kriegen das hin, ohne das zeitlich zu trennen gewissermaßen. Also die schaffen es schon durch die Art ihrer Nacherzählung klarzumachen, wie sie über ein Buch denken. Das sind eigentlich die beiden Kriterien, die eine Rezension erfüllen sollte. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Genre. Je mehr man sich sozusagen an diese Grundregeln hält, desto eher bekommt man auch eine gute Rezension hin, würde ich sagen.
Jetzt hat sich die Rezension ja auch verändert im digitalen Zeitalter, im sogenannten. Denn jetzt kann jeder Rezensent sein. Welchen Wert hat eine Rezension Ihrer Meinung nach noch in der einer Zeit, in der es eben den Profi gibt, aber auch eben den Laien, der quasi so empfiehlt, wie es ein guter Freund einem anderen empfehlen würde?
Naja, beim Genre der Buchrezension ist der Unterschied zwischen der Laienkritik und der Kritik des Professionellen in der Regel, dass der Laie für das Buch bezahlt hat, während der Rezensent, der Kritiker, ein kostenloses Rezensionsexemplar bekommen hat. Das ändert schon die Haltung, die man gegenüber einem Buch einnimmt. Gewissermaßen ist ja die Amazon-Rezension eine Art subjektiver Warentest. Ne, das Buch hat für mich funktioniert. Das Schreiben über Literatur in Zeitungen ist immer auch bestimmt von Interessen, die für den Leser der Rezension nicht unbedingt immer durchschaubar sind. Ich würde eher sagen, diese Interessefreiheit ist der Gegensatz der Amateurkritik zur professionellen Kritik, weil die Amateurkritik kann einerseits sozusagen der ganz schlichte Warentest sein, es könnte aber auch ein riesiger Essay sein, der niemals in der Zeitung steht und alles übertrifft, was in der Zeitung überhaupt stehen könnte, weil das Internet ist ja unendlich offen.
Und das heißt, welchen Mehrwert aber hat dann trotzdem noch die professionelle Rezension, auch in diesem digitalen Kontext, in dem sie eben Bestand haben muss neben diesen ganz praktischen Rezensionen?
Vielleicht kann ein professioneller Rezensent ein Buch eher verorten innerhalb einer gewissen Hierarchie oder innerhalb eines gewissen Betriebs oder Systems, innerhalb dessen er sich bewegt. Nun ist natürlich das Internet genau die Auflösung dieses Betriebs und dieses Systems. Und wir befinden uns also in einer Art Zwischenstadium, wo es beides noch gibt. Also die professionelle Kritik, die bestimmten Regeln gehört, aber auch bestimmten Codes folgt, die nicht immer bewusst sind. Und die Amateurkritik, die keineswegs intellektuell unterlegen sein muss, aber nicht von diesen Codes auch bestimmt ist, weil der Autor gewissermaßen nicht in diesen Zwangszusammenhängen steckt.
Sascha Lobo hat ja mit seinem Fake auch nochmal an diesem Muster der Rezension gerüttelt und wollte dies eben auch bewusst tun, indem er eben diese Abläufe oder den Aufbau einer Rezension nachgestellt hat, so wie wir das eben nun mal aus dem Feuilleton kennen. Bedeutet das auch, vielleicht auch Ihrer Meinung nach, dass eben die Rezension an sich ruhig mal sich einer Renovierung unterziehen sollte?
Einerseits gibt es gewisse handwerkliche Regeln für so eine Rezension und das heißt, man folgt auch bestimmten Mustern, das bleibt einfach gar nicht aus. Andererseits sollte ein guter Rezensent natürlich diese Schematik reflektieren und zumindest variieren. Ihr völlig entrinnen kann man nicht. Im Internet ist es eben einfach so, dass das Schreiben über Literatur anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Dadurch, dass Texte zum Beispiel sich direkt auf einen anderen Text beziehen, über Links oder in Kommentaren und so weiter, dass Stellen genau benennbar sind und so weiter, ändert sich auch natürlich das Schreiben über Texte und die Textualität überhaupt ändert sich. Es sind eigentlich neue Formen des Schreibens, die da entstehen, die zum Teil natürlich auch in einem diametralen Gegensatz sozusagen zu dieser geschlossenen Form des gedruckten Buchs stehen, an dem ja nichts mehr zu verändern ist.
Wie könnten denn neue Formen von Rezensionen aussehen und wo sind dann vor allem die Grenzen? Denn immer noch dreht sich ja alles um das in sich abgeschlossene, uns schon seit Jahrhunderten bekannte Buch.
Was vielleicht die beste mögliche Zukunft der Kritik wäre sozusagen, dass sie vielleicht auch einer romantischen Idee des Gesprächs oder auch sogar eines unendlichen Dialogs am ehesten entsprechen würde. Das heißt, der Autor des Buchs macht schon mal selbst ein Gesprächsangebot. Die Leser reden über ihn, reden vielleicht mit ihm, vielleicht antwortet er oder andere Leser antworten. Und auf diese Weise entsteht sozusagen ein permanentes Murmeln der Literatur im Internet. Und das könnte natürlich sein, dass die Formen sehr, sehr offen werden. Es könnte dann aber auch sein, dass eine Gegensehnsucht entsteht nach der Geschlossenheit. Das könnte durchaus auch passieren. Es ist ja ein ganz interessantes Phänomen, das passiert allerdings nicht in der Literatur, dass Bücher auch zu Sammelobjekten werden, zum Beispiel ganz besonders bei Fotobüchern. Das ist eine Form, die ist nicht wiederholbar oder auch nicht als Internet-Ding zu machen sozusagen. Die setzt die Geschlossenheit dieses Dings voraus und kann sein, dass also auch wieder solche Gegenformate entstehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Thierry Chervel vom Perlentaucher bzw. perlentaucher.de. Über die Zukunft der Rezension haben wir auch mit demjenigen gesprochen, der uns dieses ganze Thema überhaupt erst hier bei Breitband eingebrockt hat, Sascha Lobo nämlich.
Ich fand das eine ziemlich dürftige Absage, ehrlich gesagt.
Wie jetzt? Christian,
du kannst es noch so ein bisschen musikjournalistisch. Ja, du solltest es so ein bisschen musikjournalistisch rezensieren. Also du könntest so einen typischen Musikkritikersatz sagen, wie zum Beispiel das war ein aufregendes Gemisch aus 8-Bit-Klängen, Rock und Pop, vereinigt zu einem Strauß der Melodien auf einer Platte, die das Haus rockt.
Also ich meine, bis auf den Blumenstrauß war das ja vielleicht ganz okay. Naja. Aber ich muss sagen, also diese Frage nach Rezension, die beschäftigt uns ja auch heute in der Sendung. Und deshalb kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Literatur. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wozu braucht man eigentlich noch menschliche Rezensenten, wie dich zum Beispiel, Christine. Denn Satzbausteine wie deine eben, die können ja mittlerweile auch Computerprogramme zusammenbauen.
Ja, das stimmt. Und genau diese Frage hat Vera Linz Sascha Lobo gestellt.
Längst gibt es Algorithmen, die Texte verfassen können. Und natürlich gehören dazu auch Rezensionen. Algorithmen können ja praktisch keine Überraschungen sich selbst ausdenken. Die sind aber inzwischen so, man könnte es fast intelligent nehmen, auch wenn das falsche Wort ist, aber inzwischen sind Algorithmen so intelligent, dass der durchschnittliche Leser kaum unterscheiden kann, ob ein Text geschrieben worden ist durch einen Algorithmus oder einen Autor. Und das geht natürlich vor Algorithmen umso leichter, je stärker man klassische Phrasen, klassische Module des Artikelschreibens benutzt. Insofern ist gerade dieser Angriff der Algorithmen in manchen Bereichen des Journalismus, ist das schon allgegenwärtig, Finanzjournalismus, Sportjournalismus. Gerade der Angriff des Algorithmus ist einer, den man nur abwehren kann, indem man versucht, neue menschliche Formen der Rezension zu finden. Denn die alten Eingeübten können irgendwann auch von der Maschine übernommen werden.
Was wäre das?
Dass man einzelne Buchzitate in die Rezension einbinden kann, wie YouTube-Filme. Man nimmt also Sätze aus dem Buch und kriegt so ein kleines Widget, da ist das Zitat dann drin und wenn man draufklickt, kommt man genau an die Stelle von dem Buch, wo das Zitat steht und kann den ganzen Kontext lesen. Das ist nur eine ganze Kleinigkeit, vermeintlich. Tatsächlich holt es das Buch und den Buchinhalt ganz nah an die Rezension dran. Das ist nur noch einen Klick entfernt. Und ich glaube, mit solchen auch technischen Elementen muss man versuchen, rauszuholen, was rauszuholen ist. Dazu ist natürlich etwas, was ein Algorithmus auf absehbare Zeit nicht beherrscht, sowas wie ein Fake, sowas wie Ironie auf einer Metaebene und sowas wie eine Art von Weiterentwicklung von dem, was schon besteht. Technik kann zumindest bisher eigentlich nur Altes rekombinieren, Bekanntes rekombinieren, wenn man tatsächlich etwas Neues versucht zu erschaffen. Dann wird der Mensch meiner Meinung nach sogar auf längere Zeit überlegen sein. Das gilt genauso für Rezensionen.
Das heißt, woran erkennt man am Ende ein gutes, relevantes Buch? Daran, dass viele drüber sich austauschen zum Beispiel?
Da wäre jetzt eine eigene These von mir, dass man ein gutes, relevantes Buch eigentlich gar nicht erkennen kann. Man kann bestimmte Zuschreibungen erkennen. Relevant wird häufig übersetzt mit viel diskutiert. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber viel diskutiert kann auch ein Buch werden, was totaler Quatsch ist, wo ganz viele Fehler drin sind, was einem letztlich nichts mitgibt auf dem Weg. Und trotzdem wird es viel diskutiert, vielleicht sogar gerade deshalb. Es gibt inzwischen viele Bücher, die nur auf Kontroversität hingeschrieben werden. Relevanz ist also ein bisschen ein schwieriger Begriff. Und gut ist ohnehin etwas sehr Relatives. Wir sehen jetzt gerade mit dem Aufblühen der Netzkultur, dass die klassischen Begrifflichkeiten, diese intellektuellen und teilweise intellektualistischen Kategorien, das ist gute Literatur, das ist Hochliteratur, das ist nicht gut, dass das ohnehin zu einem guten Teil obsolet geworden ist, dass das so nicht mehr haltbar ist. Insofern öffnet sich gerade das alles. Ich weiß nicht, wie man gute und relevante Literatur erkennen kann. Ich weiß aber, dass ein Buch, was viel diskutiert wird, zumindest viele Leute interessiert. Und das ist schon mal ein erster Schritt.
Sagt Sascha Lobo im Gespräch mit Vera Linz. Sie hat mit ihm gesprochen über die Zukunft der Rezension. Und besprochen und rezensiert werden natürlich auch immer mehr Internetromane. Logisch, die wird es in Zukunft immer mehr geben.
Ja, The Circle ist so ein Beispiel für so einen Internet-Zeitalter-Roman, auf den man sich als Rezensent geradezu beziehen muss, wenn man ein neues Buch besprechen will, das sich ebenfalls mit dem Netz beschäftigt. Das hat Sascha Lobe in seinem Fake übrigens auch gemacht.
Ja, und apropos Rezensionen, Besprechungen, wir haben uns gedacht, eigentlich müsste mal langsam ein Leitfaden her, und zwar für die typische Besprechung eines Netzromanes. Jenny Rieger mit einem How-To für Rezensenten.
Wer einen Internetroman rezensieren will, muss sich zuallererst einen Überblick über die Handlung verschaffen. Und die könnte zum Beispiel so aussehen.
Terroristen oder wahlweise eine Naturkatastrophe haben die Gesellschaft zum Einsturz gebracht, weil von Kommunikation bis Stromversorgung alles über das Internet gesteuert wird.
Oder
die Menschen flüchten sich in eine virtuelle Parallelwelt, die auf überraschende Weise mit der echten verknüpft ist.
Oder
vermeintlich freundliche Internetkonzerne sammeln Daten über ihre Nutzer, nur zu ihrem Besten natürlich. Doch am Ende gibt es keine Privatsphäre mehr und kein Entkommen.
So, liebe Rezensenten, haben Sie sich einen Überblick verschafft? Sehr gut. Dann wird es Zeit, die offensichtlichen Parallelen zur Gegenwart zu entlarven. Überwachung, Big Data, Heilsversprechen aus dem Silicon Valley und natürlich das böse, böse Internet. Gibt es alles schon. Und wer weiß, welche Technologien noch in den Ärmeln von Larry Page und Mark Zuckerberg stecken und nur darauf warten, herausgeschüttelt zu werden. Hier können Sie eine dystopische Zukunft entwerfen. Lassen wir uns nicht heute schon viel zu sehr von der Technik lenken? Wer findet denn überhaupt noch ohne Navi den Weg nach Hause? Und geben wir unsere Daten nicht viel zu großzügig her? Nicht vergessen, keine Internetromanrezension wäre komplett ohne Vergleiche zu den Klassikern der dystopischen Weltliteratur. Zum Beispiel 1984. Schließlich imaginierte George Orwell auch schon einen Überwachungsstaat. Doch halt! Es gibt einen entscheidenden Unterschied zu 1984. Bei Orwell übernimmt ein totalitärer Staat die völlige Kontrolle über seine Bürger. Aber im Internetroman wird keiner gezwungen. Die Menschen begeben sich freiwillig in die Fänge der Datenkraken. An dieser Stelle, liebe Rezensenten, bietet es sich an, auf die Relevanz des Buches hinzuweisen. Denn der Autor ist mit seinem Roman so nah an der Realität, dass beim Leser ein mulmiges Gefühl zurückbleibt. Und ist es nicht genau das, was wir brauchen, um endlich eine gesellschaftliche Debatte über Datenschutz loszutreten? Und übrigens, Mark Zuckerberg ist Jahrgang 1984. Was auch immer das bedeuten mag.
Jenny Rieger mit einem Leitfaden, wie schreibe ich eine Rezension zu einem Internetroman? Und wenn Sie jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnten, finden Sie dieses Stück auch immer noch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.